HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Bei Deutschlands letztem großen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt fast jede dritte Filiale. Für zunächst 62 der insgesamt 172 Warenhäuser sei das Aus besiegelt. Das hat das Unternehmen heute mitgeteilt. In Hessen gibt es noch 18 Filialen, 4 davon müssen nun schließen. In Frankfurt 2, auf der Zeil und in Bergen-Enkheim und im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach, außerdem in Fulda. Covid-19 habe das ohnehin schon in Schieflage befindliche Unternehmen dazu gezwungen. Wirtschaftsreporter Michael Pörtner fasst die ersten Reaktionen heute auf diese Entscheidung am heutigen Tag zusammen.
Das Rhein-Main-Gebiet trifft es besonders hart. Auf der Zeil in Frankfurt schließt Karstadt, ebenso im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach sowie Kaufhof in Bergen-Enkheim. Auf der Zeil sind die Kunden sehr enttäuscht, dass Karstadt schließt.
Weil der hat die größere Auswahl und die besseren Preise. Ich habe bei beiden gerne eingekauft.
Ja, das tut mir sehr leid, weil ich wohne hier in der Nähe, bin gehbehindert und kaufe sehr gern ein, weil ich finde, dass er auch recht günstig war bis jetzt.
Also ich finde es sehr schade, weil ich bin immer gerne zum Karstadt gegangen, vor allem zum Karstadt Sport. Sehr schade.
Betroffen sind auch 220 Beschäftigte im Logistikzentrum in Dietzenbach. In Fulda erfahren die Kaufhof-Mitarbeiter gerade, dass auch ihre Filiale geschlossen wird. Draußen rütteln überraschte Kunden an verschlossenen Türen. Die Entscheidung war abzusehen, Karstadt und Kaufhof befinden sich in Fulda genau gegenüber. Dass Kaufhof schließt, finden die Kunden trotzdem nicht gut.
Kaufen sehr viel hier ein und ja, okay.
Das war immer der Laden früher, ne? Und jetzt auf einmal nichts mehr. Furchtbar.
Ja gut, ich muss halt sagen, die geben sich hier nicht viel. Ne? Vielleicht hätte man das Angebot anders gestalten sollen.
Beide Häuser haben in Fulda eine lange Geschichte. Karstadt eröffnete hier vor fast 100 Jahren eine Filiale. Galeria Kaufhof hat seine Wurzeln im Warenhaus von Karl Kerber. Daran erinnert Fuldas Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld in einer ersten Stellungnahme.
Die Schließung von Kerber Kaufhof ist ein bedauerlicher Verlust für Fulda. Eine über 80-jährige Tradition geht damit zu Ende. Für die Beschäftigten und ihre Familien, die sich stark mit dem Haus identifiziert haben, ist das ein schwerer Schlag.
Insgesamt sind in Hessen 400 Mitarbeiter von den Schließungen betroffen, über die Hälfte davon auf der Zeil. Bitter, sie haben in den vergangenen Jahren auf vieles verzichtet, sagt Manfred Schreiber. Seine Frau arbeitet bei Karstadt.
Hat sie ja schon mal durchgemacht, 10 Jahre. Machen sie ja schon mit Insolvenz rum, stand ja kurz vor der Pleite. Haben 10 Jahre auf Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld verzichtet. Ja, und haben Standortsicherung dadurch gekriegt. Und diese Standortsicherung ist natürlich jetzt nach dem heutigen Tag für die Katz, sage ich jetzt mal. Ist halt sehr, sehr traurig.
In den kommenden 3 Monaten sollen die 4 betroffenen hessischen Filialen erstmal weiterverkaufen. Erste Schließungen stehen frühestens Ende Oktober an. Für die betroffenen Mitarbeiter gibt es einen Sozialplan. Der sieht unter anderem die Möglichkeit vor, für ein halbes Jahr in eine Transfergesellschaft zu gehen und sich dort weiter zu qualifizieren.
Michael Pörtner war das über das Aus von 4 Karstadt-Kaufhof-Filialen in Hessen. Heute ist der Tag der Raddemonstrationen. In Gießen zum Beispiel ging es um mehr Sicherheit für Radler. In Kassel soll ein Radweg her. Hier wurde sogar 12 Stunden lang an 12 Orten in der ganzen Stadt geradelt und demonstriert. Für mehr Radwege. Veranstalter sind zum Beispiel Greenpeace, Fridays for Future und der Fahrradclub ADFC. Seit heute Morgen um 8 sind die Radler in Kassel unterwegs von Station zu Station. Darunter die Uni, das Rathaus und der Stadthallengarten. Jens Wellhöhner hat sie ein Stück begleitet.
Da radeln sie heran, die ersten Teilnehmer, jeder mit einer Matte auf dem Gepäckträger. Um 8 Uhr früh rollen sie ihre Matten auf dem Rasen im Kasseler Stadthallengarten aus. Denn an der ersten Station der langen Fahrraddemo ist Morgen-Yoga angesagt.
Schau mal, dass du gerade stehst, angenehm stehst, die Wirbelsäule ganz entspannt.
Michael von Bonin ist im Hauptberuf Wissenschaftler am Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft. Er engagiert sich für die Scientists for Future und ist heute als Yoga-Lehrer bei der Raddemo dabei.
Wenn man den ganzen Tag auf dem Fahrrad sitzt, tut es gut, wenn die Wirbelsäule ein bisschen mobilisiert ist, man sich entsprechend körperlich dafür bereit fühlt und aber auch geistig darauf einzustimmen, nochmal kurz in sich zu gehen und mit voller Power die Forderungen vorzubringen, die wir vorbringen wollen.
Welche Forderungen das sind, fasst Gregor Anselmann zusammen. Er hat die Demo mitorganisiert.
Wir wollen der Stadt Beine machen, wir wollen die Stadt auch in die Lage versetzen, ihr selbstgesetztes Klimaziel von Klimaneutralität 2030 zu erreichen. Es gibt tatsächlich überall so ein bisschen Fahrradweg und plötzlich steht man wieder entweder auf dem Bürgersteig oder mitten im Schwerlastverkehr. Und genau das wollen wir mit diesen Pop-up-Bike-Lanes beheben.
Eine solche Bike-Lane, also einen Fahrradstreifen, wollen die Demonstranten auf Kassels Wilhelmshöher Allee einrichten. Für 2 Stunden werden sie dann eine Fahrspur mit Warnbarken abtrennen und für Radler reservieren. Das Ganze soll zeigen, wie schnell und günstig Städte solche Fahrradstreifen einrichten können. Aber zuerst wird kreuz und quer durch die Stadt geradelt, von Station zu Station. Die Idee für die 12-Stunden Radtour-Demo hatte der 16-jährige Jonathan Faust von Fridays for Future.
Ich dachte, lass mal 12 Stunden Fahrrad fahren. Ich hatte Bock da drauf und dann habe ich mir ein paar Leute gesucht, das zu machen und schwuppdiwupp, hier stehen wir. Ich habe mir ein Kissen mitgebracht, dass wenn mir irgendwann der Hintern brennt, dass ich eine weiche Unterlage habe.
12 Stunden sind eben eine lange Zeit auf dem Fahrradsattel, selbst wenn es um den guten Zweck geht.
Jens Wellhöhner über den Tag der Raddemonstrationen in Hessen war das. Heute genau ist es 4 Monate her, dass in Hanau ein Mann auf seine Mitbürger losgeht. 9 Menschen in einer Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt und kurz darauf auch in einem Café in Hanau-Kesselstadt erschießt er. Später hat der Täter Tobias R. auch seine Mutter und sich selbst getötet. Das schreckliche Ereignis, eine rechtsextremistische Tat mit rassistischem Hintergrund, davon gehen die Ermittler heute aus. Heute hat man der 9 Opfer gedacht, die vor 4 Monaten ihr Leben verloren haben. In Frankfurt wurde ihnen zu Ehren ein besonderes Graffiti eingeweiht. Saskia Klingelschmidt war mit dabei.
Das riesige Graffiti-Kunstwerk mit den Gesichtern der Opfer, die in Hanau am 19. Februar dieses Jahres ihr Leben verloren haben. Es ist unter der Friedensbrücke direkt neben dem Westhafen-Tower auf eine Wand gesprüht. Es ist vor allem in Schwarz und Grau gehalten und sehr beeindruckend, findet Christoph aus Frankfurt.
Ich habe es gestern Abend schon bei meiner Laufrunde gesehen und habe da schon gemerkt, dass es sehr, sehr viel mit mir macht, dass im öffentlichen Raum sichtbar die Namen, die Gesichter der Ermordeten und so an die erinnert wird, die von einem Rassisten, von einem Nazi ermordet wurden, der Teil dieser Gesellschaft war und ist.
Die Gesichter etwa von Gökhan Gültigtekin, Hamza Kenan Kurtovic oder Mercedes Kirpatsch. Alle Opfer wurden hier unter der Brücke von Frankfurter Graffiti-Künstlern nebeneinander aufgesprüht. Es ist einerseits schlicht, beschreibt Leon aus Frankfurt.
Es ist einfach sehr eindrucksvoll, dieses Bild, weil das sind sehr menschliche Züge. Es ist sehr bewegend, diese Gesichter in so lebendiger Form nochmal vor sich zu sehen.
Egal von welchem Standpunkt man schaut, die Augen der 9 Gesichter sind immer auf einen gerichtet. Mit dem Graffiti wollen Künstler, Angehörige und Betroffene der Hanauer Initiative 19. Februar an die Opfer erinnern und mahnen vor Rassismus, der auch hier in Frankfurt zu finden sei, so Seda Ardal von der Initiative.
Ja, es ist ja kein lokales Problem, das wir haben. Es ist ein universales Problem, das wir haben. Und es ist natürlich auch immer schön für die Familien zu sehen, dass andere Städte sich auch daran beteiligen, eben ihre Handwerke und ihre Werkzeuge dafür nutzen, dass es nicht vergessen wird.
Nicht vergessen, aber auch nicht übersehen. 27 Meter lang, 5 Meter hoch. Wer unter der Friedensbrücke entlangläuft, der kann gar nicht anders als hinschauen. Das Graffiti ist nämlich imposant. Rund 15 Künstler haben in den letzten Tagen die Wand geschwärzt. 2 der Künstler die Gesichter von Fotos auf die Wand gesprüht.
Durch die schlichten Farben ist es, glaube ich, sehr eindrucksvoll, weil es einfach schlicht gehalten ist und dadurch eine schöne Art des Gedenkens ist und sehr ruhig.
So wie auch bei der Gedenkeinweihung, bis auf den Straßenlärm natürlich. Die Initiative 19. Februar Hanau weist jeden 19. eines Monats auf das Attentat hin, dieses Mal eben mit dem Graffiti, das jetzt permanent die Brückenwand in Frankfurt zieren wird und erinnern soll. Auch Angehörige wie Çetin Gültekin, der Bruder von Gökhan Gültekin, sind heute gekommen. Und der bezeichnet das Graffiti auch als sehr gelungen.
Natürlich wünschen wir das in Hanau. Wir haben ja diese Bilder in Köln schon gesehen, in Hamburg, in Berlin. Weil das in Hanau passiert ist, würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn das auch in Hanau... Ne? Wir haben zwar eine Wand mit Namen, aber mit Bildern haben wir noch nichts. Und deswegen wünschen wir das natürlich auch in Hanau. Ne?
Doch auch nach Frankfurt gehört ein Mahnmal, meint Christoph, der jetzt öfter an dem Mahnmal vorbeijoggt.
Also das ist nicht zu trennen, das ist nicht einfach die Tat von einem einzelnen Verrückten, sondern was in Hanau passiert, ist das Ausdruck von einem gesamtgesellschaftlichen Problem.
Ein Denkmal für die Opfer des Hanau-Anschlages an der Friedensbrücke in Frankfurt. Saskia Klingelschmidt war bei der Einweihung des Graffiti. Das hessische Nationalgetränk ist ja bekanntermaßen der Ebblwoi. Da wundert's, dass es bislang noch kein Museum für Apfelwein gibt in Hessen. Aber jetzt scheint sich da was zu tun. Im Herbst soll es nun Hessens erstes Apfelweinmuseum in Hanau geben. Auf 40 Quadratmetern Ausstellungsfläche soll dort dann viel Wissenswertes und Interessantes über das Stöffsche gezeigt werden. Wolfgang Hettfleisch war heute schon dort.
Seit fast 3 Jahren mühen sich der Maintaler Kältereibesitzer Jörg Stier und seine Mitstreiter schon darum, dem goldgelben hessischen Zaubertrank eine museale Heimat zu geben. Wobei museal im Sinne von altbacken wird sich Stier zufolge ganz sicher nicht werden, die kleine Schau über eine große hessische Trinkkultur.
Wir wollen auf jeden Fall Interesse wecken und haben natürlich dann über digitale Medien dann auch die Möglichkeit, weitere Erklärungen abzugeben. Apfelwein spielte eben in jeder Region immer eine große Rolle und diese regionalen Eigentümlichkeiten würde ich mir wünschen, dass es dafür auch noch mehr Museen gibt oder mehr Menschen gibt, die sich darum eben um die Pflege und den Erhalt kümmern.
Viel Platz ist nicht im künftigen gerippten Museum hinter Stiers Ladengeschäft in der Hanauer Innenstadt. Und 2 besonders raumgreifende Ausstellungsstücke machen alles noch ein bisschen enger.
Unsere beiden Hauptexponate, der größte Bembel der Welt, das größte Apfelweinglas der Welt, werden immer im Zentrum erstmal stehen.
Mit zusammen 60.000 Euro haben der Main-Kinzig-Kreis und die Stadt Hanau den Umbau des Raums ermöglicht. Zuletzt hatte noch Geld für Vitrinen und Schautafeln gefehlt. Doch nun kann die Museumseröffnung im Herbst angepeilt werden. Der Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main hat die Finanzierungslücke geschlossen. Der erste Beigeordnete des Verbands, Rufen Kötter, kennt sich mit Apfelwein aus. Er keltert selbst. Im Museum, sagt er, werde nicht nur Wissenswertes übers Stöffje zu erfahren sein, sondern auch,
wie wichtig Streuobstwiesen hier in der Region sind. Denn ohne die Streuobstwiesen würde ein ganz wichtiger ökologischer Bereich verloren gehen, ein Identifikationsstifter, aber nicht zuletzt auch der Grundstoff für unser hessisches Nationalgetränk.
Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski freut sich über den Zuwachs für die Museumslandschaft der Stadt. Die rassistischen Morde in Hanau sind jetzt 4 Monate her. Das beschäftigt die Menschen dort immer noch sehr. Auch Kaminski. Und das künftige Apfelweinmuseum liegt direkt am ersten Tatort, gleich auf der anderen Straßenseite.
Wir brauchen jetzt an vielen Stellen einmal gute Nachrichten und gute Ereignisse. Und hier auch in unmittelbarer Nähe zum einem der Tatorte ist das auch ein Zeichen, dass diese Stadt in die Zukunft geht und dass wir uns nicht von einem irren Rassisten auf unserem guten Weg, auf dem wir uns befinden, zurückwerfen lassen.
Das kleine Museum in Hanau wird einen neuen Anlaufpunkt am östlichen Abschnitt der hessischen Apfelwein- und Obstwiesenroute bilden. Michael Göllner, Bürgermeister der Gemeinde Hammersbach, ist Vorsitzender dieser sogenannten Regionalschleife. Er sagt, das Museum diene auch als Fenster in die Region.
Es ist nicht nur Identitätsstiften, es hat dazu noch einen hohen ökologischen Wert. Also es verbindet was Gutes für die Umwelt mit was Gutem für die Menschen, ist ein Stück Kulturgut und das sollte uns doch allen wert sein, das zu unterstützen.
Nur eines kann den Machern des ersten hessischen Apfelweinmuseums jetzt noch einen Strich durch die Rechnung machen: Corona. Werden die Maßnahmen nicht wieder verschärft, können im Herbst die ersten Besucher empfangen werden.
Wolfgang Hettfleisch hat uns schon mal verraten, was das Apfelweinmuseum in Hanau ab Herbst so alles zu bieten hat. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.